Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist.
RefLab.
Herzlich willkommen zur 31. Folge von Geistzeit. Mit mir dabei wie immer Andi Loos.
Ja, hallo zusammen.
Und wir beide sind nicht allein. Wir haben einen großartigen Gast unter uns, Professor Dr. Jörg Frey von der Universität Zürich. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns sehr, mit Ihnen heute zu reden. Wir haben auch ein spannendes Thema. Heute am Erscheinungstag ist ja Pfingstsonntag. Ja, worum wird es da gehen? Man ahnt es. Es geht um den Heiligen Geist. Heiliger Geist, was für eine Karriere. Das ist unser Thema. Wir klären das noch so ein bisschen auf, was wir damit meinen. Karriere, Heiliger Geist. Bevor wir einsteigen, eine kleine Vorstellung unseres Gastes. Ich mache es jetzt mal ein bisschen so, wie es im akademischen Raum üblich ist, so bei Gastvorlesungen und so. Ja, ist manchmal eine Übung, demütig zu bleiben, trotz allem, was gesagt werden muss. Das kann man dann nicht ändern. Also, Jörg Frey hat Theologie studiert in Tübingen, in Erlangen, in Jerusalem. Hat dann in Tübingen promoviert, habilitiert, war Assistent von Martin Hengel, hat am Institut für antikes Judentum, hellenistische Religionsgeschichte gearbeitet, war Vikar, ist ordinierter Pfarrer. Er hat dann Professuren gehabt in Jena, München und Zürich. Und das müssen Sie schon, glaube ich, hören können. Nicht? Sie sind nicht nur ein Neutestamentler, sondern einer der produktivsten und einflussreichsten, nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern tatsächlich auch international. Erst dies Jahr haben Sie in Uppsala eine Ehrenpromotion bekommen. Und Uppsala, also das ist jetzt kein Hopsala, das ist eine sehr renommierte Universität, weltweite Ausstrahlung. Sie wurden hier geehrt in einer ganz spannend aussehenden Zeremonie, wer das auf Facebook vielleicht gesehen hat.
Das war großartig, ja. Das war für mich selber auch überraschend und großartig schön.
Ja, also wenn irgendwie Friedensnobelpreis oder so nochmal draufkommt, Sie kennen sich aus.
Also auf dem Teppich bleiben.
Das ist schon wirklich viel. Also sagen wir so eine Art kleiner Theologie-Nobelpreis. Für Ihre Verdienste, Forschung Neu Testament und das antike Judentum, gerade auch über johannäische Theologie sind Sie, glaube ich, das, was man liest, was man zur Kenntnis nimmt. Nicht nur in Zürich, nicht nur im deutschsprachigen Raum, weltweit. Darum freuen wir uns sehr, heute Sie hier zu Gast zu haben. Herzlich willkommen.
Ich freue mich, dass ich da bin. Vielen Dank für die Einladung. Ja, am Pfingsten geht es um den Heiligen Geist und damit, da haben wir einiges zu sagen. Ja.
Das werden wir machen. Vorher wird Andi uns noch ein bisschen was sagen. Was hat der Heilige Geist mit Zeitgeist zu tun? Das ist unsere Reihe gerade.
Ja, wir sind ja dem Zeitgeist auf der Spur. Und wollen diesem Zeitgeist auch durch unsere Kultur folgen und unsere Gegenwartskultur ein wenig versuchen, besser zu verstehen mit diesem Konzept Zeitgeist, mit dieser Dynamik, diesem Phänomen Zeitgeist. Und da finden wir natürlich, da kommst du an Geist an sich schon mal nicht vorbei. Ne? Aber was wir ja schon festgestellt haben, Thorsten, in einer der früheren Folgen über die Geschichte des Zeitgeistes, dieser Begriff der Genius Seculi, der Geist der Zeit, der Geist des Jahrhunderts, der Geist einer Epoche, der steht einerseits in einer langen philosophischen Tradition, aber, und das ist der Zeitgeistforscherin Christine Fratz auch aufgefallen, die Theologie war von Anfang an der Entstehung dieses Konzepts Zeitgeist natürlich heftig beteiligt. Also, wir haben die Namen schon genannt, Herder, Hegel, ganz viele Leute haben das von Anfang an zusammengedacht, den absoluten Geist, den Weltgeist und seine Gesandten, den Volksgeist und eben auch den Zeitgeist. Deshalb müssen wir eigentlich jetzt auch beginnen, über den Heiligen Geist zu sprechen, müssen das Ganze auch nochmal von der theologischen Seite aufdröseln. Und wir haben auch entdeckt, dass der Zeitgeist eine Geschichte hat in dem Sinne, das Konzept ändert sich, wird ganz unterschiedlich gebraucht, wird instrumentalisiert, wird für bestimmte Zwecke verwendet, für Kulturkritik, für Zeitkritik, Zeitdiagnose und so weiter und so fort. Also Zeitgeist ist in gewisser Weise auch das, was wir damit machen. Und die spannende Frage ist natürlich, der Heilige Geist hat ja auch eine Geschichte. Wird er auch gekapert und instrumentalisiert? Gibt es da bestimmte Parallelen? Teilen Zeitgeist und Heiliger Geist vielleicht ein ähnliches Schicksal miteinander? Und es wäre natürlich total toll, wenn wir heute mit Professor Frey, mit Ihnen hier über solche Themen ins Gespräch kommen. Also legen wir los, steigen wir ein.
fangen wir an. Am Anfang doch nochmal eine persönliche Frage. Wir haben ja gerade Ihre Karriere ganz kurz beleuchtet. Und ja, ich glaube, viele interessiert schon, wie kommt man eigentlich so auf diesen Weg, sich für Theologie so zu begeistern, dass man irgendwann sagt, das ist nicht nur für mich eine Ausbildung zum Pfarrer oder zum Lehrer, sondern ich will mein Leben lang Theologie treiben. Was hat Sie so begeistert an der Theologie und wann und wie haben Sie das gemerkt?
Also Theologie ist unglaublich spannend. Ich bin begeistert von den Texten der Antike, von den Texten des Neuen Testaments, der Bibel. Das fing schon an in meiner Jugendzeit. Ich bin christlich aufgewachsen in der christlichen Schülerarbeit, ein Schülerbibelkreis, den wir an unserem Gymnasium hatten. Da ging es auch sehr ökumenisch zu. Da waren papsttreue Katholiken und Pfingstler dabei und man ging mal zu den einen, man ging mal zu den anderen. Man hat alles irgendwie kennengelernt. Ich habe dann mich entschlossen, doch nicht Naturwissenschaften zu studieren, sondern Theologie, weil ich nicht in einem Labor, sondern mit Menschen arbeiten wollte. Natürlich wollte ich Pfarrer werden, aber irgendwann im Studium, da hat dann auch, haben die Texte des Neuen Testaments, hat mein späterer Doktorvater, verschiedene andere Erfahrungen auch irgendwo Klick gemacht. Und es ist mit der Theologie im Grunde wie mit dem christlichen Glauben, 24/7. Wir haben im Studium diskutiert, heiß diskutiert, bis in die Nächte hinein. Und das prägt. Und das lässt mich nicht los. Und seit über 35 Jahren bin ich an diesen Themen dran. Und es wird nicht langweilig.
Ja. Das finde ich spannend, finde ich auch schön, weil, also ich war auch vor 30 Jahren in Tübingen. Es war sehr voll an der Fakultät damals. Es war ein anderer Zeitgeist. Es ist heute nicht mehr so voll überall. Man könnte ja schon sagen, Theologe sein heute. Man hat sicher auch manche Frustration, dass man merkt, Kirche tut sich schwer, Theologie tut sich schwer. Wie gelingt es Ihnen denn, begeistert zu bleiben, mit dem Herzen bei der Sache zu bleiben, auch wenn man vielleicht sieht, es ist heute weniger Lametta, nicht mehr so viel Zulauf?
Also wenn ich mit Studierenden umgehe und in eine Vorlesung halte, dann ist es ja klar, ich muss darauf schauen, dass die Studierenden nicht einschlafen. Ich muss von meinen eigenen Themen natürlich auch so überzeugt und ergriffen sein, dass ich das vermitteln kann. Aber ich glaube, das ist für jeden guten Lehrer eine Notwendigkeit. Aber dann ist es ja auch so, man entdeckt an den Texten, man entdeckt in den biblischen Texten und ihren Übersetzungen allerhand neue Spuren und spannende Spuren. Und das hält mich auf Trab.
Ja, schön. Dann steigen wir jetzt wirklich richtig ein. Heiliger Geist, neue Spuren, alte Spuren. Zwischendurch jetzt mal eine Empfehlung. Sie haben viel geschrieben, auch zum Heiligen Geist. Da kommt immer was Neues. Wir fanden jetzt besonders anregenden Aufsatz von ihm mit dem Titel Vom Windbrausen zum Geist Christi und zur trinitarischen Person. Station einer Geschichte des Heiligen Geistes im Neuen Testament. Der Titel ist super. Da könnte man Podcast auch so nennen. Das ist ein bisschen zu lang für die Algorithmen. Aber was Sie ja im Grunde beschreiben, ist tatsächlich eine Karriere des Geistes, eine Entwicklung. Und da kann man streiten, ist es eine Entwicklung im Verständnis des Geistes oder gehört das wirklich auch zur Geschichte Gottes? Wir werden drauf kommen. Aber fangen wir erstmal ganz einfach an. Das Wort Geist im Deutschen macht es einem ja nicht leicht. Man denkt entweder an Gespenst oder an Intellekt. Beides hilft nur bedingt. Was heißt denn das Wort Geist? In den biblischen Ursprachen können Sie da erstmal so grundsätzlich ein paar Definitionen oder Annäherungen geben.
Ja, gerne. Also im Deutschen ist es natürlich ähnlich wie in den biblischen Ursprachen. Geist hat ein extrem breites Bedeutungsspektrum. Im Deutschen, Sie haben es gerade angedeutet, zwischen Hegel und Halloween ist das sozusagen eingespannt. Im Biblischen, wir haben Pneuma im Griechischen, wir haben Ruach im Hebräischen. Und das fängt jeweils schon mit einem Luftzug an, ein Wind, der Atem, das Aushauchen, das das hörbare, spürbare Atmen, das ist eine leibliche Erfahrung natürlich. Und dann geht es weiter über die Stimmung, über die Gemütshaltung, über die Geisteshaltung eines Menschen. Und dann haben wir natürlich, aber das hängt dann auch mit der Geschichte der Ideen dieser Zeit zu tun, gegen Ende der alttestamentlichen Zeit oder zwischen dem Alten und dem Neuen Testament die Entwicklung einer Vorstellung, dass die ganze Welt von Geistwesen, von Dämonen bestimmt ist und damit sind Pneumata, Geister natürlich dann auch diese Geistwesen, die man sich als entweder Totengeister vorgestellt hat oder eben dann als entsprechend zu einer umfassenderen Kraft oder umfassenderen Heerschar gehörende Mächtigkeiten. Und in all diesem ist nun eben auch in der Bibel von Gottesgeist die Rede. Aber im Alten Testament ist vielleicht nur ein Viertel der Geistaussagen auf Gott und Gott und seinen Geist bezogen. Drei Viertel beziehen sich natürlich zunächst einmal auf Menschen, auf ihre Stimmung, auf ihre Gemütsverfassung und so weiter. Und da ist dann am Ende der alttestamentlichen Zeit eigentlich zum ersten Mal relativ spät, einmal im Psalm 51 und zweimal in Texten, späten Texten des Jesaja-Buches, vom Heiligen Geist die Rede. Im Grunde nur drei Stellen im Alten Testament, die vom Heiligen Geist reden. Aber natürlich hat man später in der Christenheit, sozusagen, als man das Alte Testament christlich gelesen hat, den Heiligen Geist, von dem wir im Neuen Testament erfahren, an ganz vielen anderen Stellen gesehen. Natürlich der Geist Gottes, der bei der Schöpfung über den Wassern brütet sozusagen, der Geist, der irgendwelche Richter befällt und zu irgendwelchen Krafttaten, Muckitaten sozusagen ermächtigt, und natürlich dann der Geist, der den Messias befähigt. Insofern hat man im Alten Testament Spuren des Heiligen Geistes aus einem späteren Verständnis eingetragen, und man muss dann durchaus überlegen, ob dieser Geist an diesen alttestamentlichen Stellen schon das Gleiche macht und das Gleiche ist, was er im Neuen Testament bei Paulus, bei Johannes, bei Jesus ist.
Ja, das ist spannend und ich glaube für manche Menschen in der Kirche ja auch erstmal ein bisschen verblüffend oder verstörend. Also in der Kirche hat man lange so getan, als würde die ganze Bibel überall gleich vom Heiligen Geist reden. Wir haben jetzt doch ziemlich klar angedeutet, das ist im Alten Testament, kann man das so nicht sagen. Da entwickelt sich was. Was steht denn am Anfang? Kann man sagen, was sind so die ältesten Ideen von Ruach in der hebräischen Bibel?
Ich glaube, die ältesten Ideen sind tatsächlich sehr menschliche Ideen. Also die anthropologische Dimension des Atmens, der Stimmung, der Gestimmtheit. Wir haben solche Dinge wie beim König Saul, der depressiv war, der durch den Musiktherapeuten David sozusagen in eine bessere Stimmung gebracht wird. Da ist vom Geist die Rede. Wir haben natürlich auch die Rede von Totengeistern. Das ist sozusagen Volksreligiosität auch der damaligen Zeit gewesen, die heraufbeschworen werden. Alle diese Phänomene werden zunächst einmal mit dem Begriff Ruach belegt und berichtet, und dann ist irgendwann erst die Frage, was ist eigentlich der Geist, den dieser Gott schenkt oder der diesem Gott gemäß ist, der seinem Willen entspricht, der seine Beauftragten leitet und bevollmächtigt, und dann sind wir bei dem Geist des Rates und der Stärke und der Weisheit, Jesaja 11, Jesaja 61, der den Messias ausmacht. Das heißt, das ist eine zumindest eine sprachliche Entwicklung, eine Entwicklung der Vorstellungen. Etwas anderes ist uns ja nicht zu greifen. Wir können sozusagen das Sein dieses Geistes nicht erfassen, außer in den sprachlichen Zeugnissen, die wir haben. Und die haben natürlich ihre Geschichte und sind auch aus ihrer Zeit herausformuliert.
Ja. Ja, spannend. Also Geist, das Verständnis entwickelt sich im Grunde schon in der hebräischen Bibel inmitten von menschlichem, weltlichem, natürlichem, übernatürlichem, komischem. Wir folgen der Spur mal weiter, aber gehen jetzt mal weiter ins Neue Testament.
Ja, das Neue Testament, also was ich eigentlich interessant finde jetzt, wenn wir mal ansetzen und sagen, da ist eine Geschichte, da findet eine Entwicklung statt, wir kommen da um eine Person nicht drumherum, von der man sagen kann, die spielt in dieser Geschichte des Heiligen Geistes eine überragende, eine herausragende Rolle. Jesus von Nazareth. Knapp 30 Jahre lang tritt dieser Jesus von Nazareth nicht großartig öffentlich auf. Und er tritt nicht in Erscheinung. Aber dann geht es los. Und zwar mit so einer Art Initialzündung. Und das führt uns mitten hinein in Neues Testament und Geist Gottes. Das ist die Taufe dieses Jesus von Nazareth, eine Episode, die ja, die herausfordernd ist, die unbequem ist. Thorsten hat nochmal herausgefunden, in dieser berühmten Staffel und Serie The Chosen ist das ausgeblendet. Anscheinend konnten die sich da nicht genau einig werden, was sie mit dieser Taufe machen. Zum Glück haben wir einen Experten hier. Was ist da passiert? Seitdem ist die Taube ein bevorzugtes Symbol für den Heiligen Geist. Was ist da mit Jesus passiert? Der dann ja eben als der Christos, als der Messias, als der Geistgesalbte schlechthin geglaubt wird von den ersten Christen.
Ja, das ist natürlich eine ganz spannende Geschichte. Und bei der Taube, da muss man gleich ein bisschen genauer hinschauen, denn das heißt ja, der Geist kommt wie eine Taube herab. Also da fliegt kein Vogel auf den Kopf des Jesus und er kackt ihm auch nicht drauf. Das wäre doch ein bisschen, ja, vielleicht, wer weiß, was da im Jordan alles möglich ist.
Ich kriege gerade ein Bild für unseren Podcast, Thorsten. Das wäre doch ein Bild, oder?
Aber zunächst mal ist natürlich klar, Jesus gehört zu der Anhängerschaft oder zu der Bewegung des Johannes des Täufer. Und am Jordan macht dieser Johannes der Täufer einen endzeitlich apokalyptischen Untertauchritus. Der erwartet das Feuergericht Gottes ganz nahe und sagt, und wer jetzt umkehrt und wer sich jetzt in diesem Wasser sozusagen abwaschen lässt, das Wasser ist quasi der Ersatz für das Feuer, der ist bereit für den Gott, der kommt. Und aus irgendwelchen Gründen hat sich Jesus dieser Bewegung zunächst einmal angeschlossen und hat sich vom Täufer taufen lassen. Das ist ja eine später dann für die Christen durchaus nicht so ganz einfach zu interpretierende Sache. Braucht er das, dass ihm Sünden vergeben werden? Ist der Täufer der Initiator, der Größere, der ihn untertaucht? Und man hat das alles dann später versucht, doch so zu deuten, dass klar ist, Jesus ist selber der Größere. Er sagt, ja, so im Matthäus-Evangelium etwa, wenn Johannes sagt, eigentlich solltest du mich taufen und nicht ich dich, sagt er, lass hin, damit alle Gerechtigkeit geschieht, jetzt machen wir es mal so rum. Und bei dieser Taufe, da wird nun erzählt in unterschiedlichen Perspektiven, die Berichte der Evangelisten sind ja hier durchaus unterschiedlich, dass Jesus oder dass der Täufer oder dass alle sehen, dass der Geist herabkommt auf ihn, wie eine Taube. Nun, was ist die Taube hier? Zum einen sicherlich ein leibliches, ein Symbol. Es ist irgendetwas in der Luft sichtbar. Das, glaube ich, muss man an der Stelle festhalten. Es ist aber auch etwas Sanftes. Es ist nicht ein überwältigendes Machtgeschehen, sondern es ist zunächst etwas Sanftes. Und es ist ein Zeichen, das dann auch durch diese Himmelstimme in der Erzählung noch einmal verstärkt wird. Dieser ist es, dieser ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Das heißt, ein Zeichen der Auserwählung oder der Beauftragung Jesu zu seinem Dienst, zu seinem Auftrag. Und da gehen wir natürlich zurück in das Alte Testament, wo etwa ja gerade im Jesaja-Buch, ich habe schon vorher zitiert, Worte stehen, die den Messias mit dem Geist ausgestattet wissen. Er ist der von Gott Beauftragte und Bevollmächtigte, eine bestimmte Aufgabe auszuführen. Und das ist eben der Geist des Rates und der Kraft und der Weisheit und was da alles noch darüber gesagt wird.
Ich habe ein Zitat rausgefischt von Adolf Schlatter aus seiner immer noch lesenswerten Geschichte dieses Christus. Und er sagt, als Jesus sah, dass Gottes Geist in ihm sei, da handelte er. Also kann man das wirklich so als so eine Art Initialereignis auch für Jesus selbst und für sein messianisches, geistgewirktes Handeln und Auftreten dann verstehen? Da ging es dann richtig los, auch zusammen mit dem, was er dann später kommt, die Versuchungsgeschichte, wo es ja auch heißt, er wurde hinausgeschleudert in die Wüste vom Heiligen Geist ist ja eine starke Betonung auf den Heiligen Geist hier und seine Bedeutung für alles, was jetzt dieser Jesus von Nazareth öffentlich tun wird.
Es ist tatsächlich so erzählt, dass der Geist diesen Messias jetzt treibt, nachher in die Wüste, in die Versuchung treibt und dann eben auch zu seiner Predigt und zu seinen Taten. Das ist aus der Perspektive der Evangelisten im Nachhinein natürlich noch einmal die ganze Klammer, die Jesusgeschichte durchzieht. Man muss vorsichtig sein. Wir können natürlich keine wirkliche Biografie oder keine wirkliche Entwicklung dieses Jesus beschreiben. Es ist interessant, dass im Johannesevangelium an einer Stelle tatsächlich gesagt wird, dass Jesus noch eine Zeit lang tauft, wie Johannes der Täufer. Das heißt, er hat vielleicht sogar diesen Ritus in Analogie zu Johannes noch irgendwie weitergeführt, und die Jünger des Täufers beschweren sich dann, jetzt dieser macht das auch, der macht uns Konkurrenz. Das ist eine ganz interessante Geschichte in Johannes 3. Aber irgendwann findet Jesus dann zu einer Verkündigung, die anders ist als die des Täufers. Er predigt nicht einfach nur das Feuergericht und den nahen Tag Gottes, sondern dass das Reich Gottes, die Restitution, das Heil nahe gekommen ist, auch in Bildern, die ganz anders sind, nicht vom Feuer reden, sondern eben von den Lilien auf dem Felde und von den Vögeln, die von Gott versorgt werden, dass hier in ganz anderer Weise noch einmal geredet wird. Und dann ist die Rede von Exorzismen. Jesus tritt auf, und das ist in der damaligen Weltanschauung des antiken Palästina natürlich üblich, dass Krankheiten als dämonisch durch Dämonen verursacht werden, wo wir heute von Viren und Bakterien reden, da hat man Dämonen am Werk gesehen. Er tritt auf und befreit Menschen von solchen Krankheiten oder Belastungen, und sie werden offenbar tatsächlich frei. Das heißt, es geschehen Heilungen und Befreiungen, und das bestätigt sozusagen die Sendung Jesu: Wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist die Gottesherrschaft zu euch gekommen, heißt es im Lukas-Evangelium. Und das ist sozusagen die Legitimation, dass Jesus über den Täufer hinaus eine eigene Mission hat, seine Jünger um sich sammelt, das Volk Israel zu restituieren in den 12 Stämmen und vom Reich Gottes zu predigen.
Hier kommt es natürlich dann spitz auf spitz, wenn wir nochmal die andere Variante, ich glaube aus Matthäus-Evangelium, nehmen. Da sagt Jesus: Wenn ich aber durch den Geist Gottes die bösen Geister austreibe. Das ist ja die Unterscheidung, die uns bis heute geläufig ist. Böse Geister, gute Geister, heilige Geister, unheilige Geister. Das ist aber nicht alles. Die einzelnen Stationen der Geschichte des Heiligen Geistes, wir verfolgen die jetzt noch ein bisschen weiter durch weitere Stränge und auch durch andere Autoren des Neuen Testamentes.
Ja. Ja, und da ist Paulus natürlich einer, auf den man kommen muss. Seine Briefe sind ja älter auch als die Evangelien. Ich würde jetzt mal so sagen, wenn ein Mensch nur die synoptischen Evangelium, also Markus, Matthäus, Lukas, gut kennt, der wird ja im Traum nicht auf die Idee kommen, dass der Heilige Geist Teil der Trinität sein könnte. So, das würde man, glaube ich, nicht im Ernst sich auch nur vorstellen können. Wenn man Paulus liest, kommt die Idee einem weniger verrückt vor. Welche Rolle spielt der Heilige Geist für Paulus? Das ist doch eigentlich jemand, der Christus begegnet, der Jesus als dem Auferstandenen in irgendeiner Weise glaubt, begegnet zu sein. Braucht er noch einen Heiligen Geist und wofür?
Naja, vielleicht muss man da doch mal einen Schritt zurückgehen. Die früheste Jesusbewegung nach Ostern war natürlich eine Geistbewegung. Der Geist war Kennzeichen Jesu während seiner Wirksamkeit. Und dann wird dieser Jesus gekreuzigt. Und von diesem Gekreuzigten wird berichtet, gibt es Zeugnisse, dass er anderen erschienen sei, dass Gott ihn zum Leben erweckt hat, ja, eingesetzt hat in Macht, so wird das gedeutet auf dem Hintergrund des jüdischen Glaubens dieser Zeit. Und wenn Gott seinen geistbegabten Messias in den Tod hat gehen lassen und dann wieder erweckt hat, dann geht diese Geistbewegung weiter. Dann ist sozusagen das Werk Gottes nicht zu Ende mit dieser Kreuzigung, sondern jetzt erst recht, kann man sagen. Und das macht die Dynamik der urchristlichen Mission aus. Und in diese Dynamik ist natürlich dann auch Paulus hineingekommen durch seine eigene Lebenserfahrung, seine sogenannte Damaskus-Erfahrung, aber natürlich auch dadurch, dass er von Anfang an mit natürlich damals durchgehend jüdischen Menschen, die an diesen Messias geglaubt haben, geredet hat und von deren Erfahrungen in Damaskus und in Antiochien und an anderen Orten auch mitbekommen hat. Und Paulus war selber ein religiös Begabter, ein charismatisch begabter Mensch. Er berichtet von Himmelsreisen, von merkwürdigen Altered States of Consciousness, wie wir sie heute vielleicht nennen würden. Und insofern hat er selber an diesem Geist durchaus Anteil.
Mhm. Es gibt ja bei Paulus in seinen Briefen auch viele Machterfahrungen, die er mit dem Heiligen Geist verbindet. Der Heilige Geist als Kraft, als Macht, etwas, was Menschen bestimmen soll, etwas, dass wir uns nicht vom Fleisch bestimmen lassen sollen, sondern vom Geist. Wie meint er das genau? Was für eine Art Kraft oder Macht ist das, die er hier mit dem Geist bezeichnet?
Das ist eben genau der Punkt. Ist der Geist ein Fluidum? Man kann ja sagen, man wird eingetaucht in den Geist oder der Geist wird über jemanden ausgegossen. Das ist sozusagen die Flüssigkeitsmetaphorik. Ist er eine Kraft, die jemanden einfach bemächtigt, entsprechende Worte zu reden oder entsprechende Taten zu tun? Oder ist der Geist Jesu Christi etwas, ein personales Gegenüber, eine Person, die den Menschen leitet und führt ihn auf unterschiedlichen Lebenswegen? Was ist der Geist Jesu Christi? Bei Paulus haben wir natürlich zunächst Geisterfahrungen in verschiedenen Gemeinden, Menschen, die etwas Neues erfahren, sind emotional bewegt und von solchen Geisterfahrungen berichtet. Nicht nur der erste Korintherbrief, sondern auch andere Texte. Aber wir haben dann bei Paulus auch den Gedanken, dass dieser Geist Jesu Christi unsere Gottesbeziehung stärkt, dass er uns mit Gott verbindet, dass er zum Beten anregt, dass er gewiss macht, dass wir zu Christus und zu Gott gehören. Römer 8 ist das große Kapitel der Gewissheit, dass nichts uns von der Liebe Gottes in Christus trennen kann. Und das ist alles mit dem Heiligen Geist natürlich verbunden.
Ja, das finde ich ein spannendes Verhältnis. Also es scheint ja heute eine Spannung zu sein. Es gibt christliche Strömungen, da ist der Geist eine Kraft, eine Macht, der man sich unterwerft, die einen bestimmt in Ekstase, in den besonderen Dingen. Und da gibt's ja Stellen bei Paulus. Und es gibt hohe Theologie, da ist der Heilige Geist persönlich, er ist ein Gegenüber, er wirkt so, dass Vernunft und Denken dabei respektiert werden. Wie ist das bei Paulus verdrahtet? Anscheinend kann der sich ja gar nicht gut entscheiden.
Ne? Naja, man muss sehen, dass Paulus natürlich auf Erfahrungen reagiert, die Menschen damals in Korinth und vielleicht auch in anderen Orten gemacht haben. Diese Erfahrungen haben auch zu tun mit der griechischen Religiosität. Da gibt es natürlich Vorstellungen, Konzeptionen von Geist und von Ermächtigung, einerseits bei den Dichtern, sondern der Geist, der die Dichter beflügelt, entsprechendes zu formulieren. Es gibt auch eben die Erfahrung im religiösen Bereich, im Orakelwesen, wenn man etwa die Pythia von Delphi sich vorstellt, da wird so ein armes, junges Mädchen auf einen Dreifuß gesetzt und möglicherweise mit irgendwelchen Dämpfen auch in eine bestimmte Bewusstseinsform gebracht und stammelt etwas Merkwürdiges. Und dieses merkwürdige Gestammel hat man dann als Äußerung des Gottes gedeutet. Und natürlich braucht es dann die richtigen Übersetzer, braucht es dann die Diplomaten und die Priester, die den Fragestellern dann auch wirklich eine verständliche Antwort geben. Aber dahinter steht natürlich der Gedanke, dass dieser Gott in irgendeiner Weise unverständlich redet. Und wenn er so unverständlich redet, dass es dann vielleicht ein Zeichen ist, dass da ein Gott dahinter ist. Und diese sozusagen dämonologische Vorstellung im Hintergrund hat auch vermutlich in Korinth Menschen dazu geführt, dass sie bestimmte Erfahrungen, die wir heute vielleicht irgendwo aus auch psychologisch durchaus erklären können, dass sie diese Erfahrungen gedeutet haben, jetzt habe ich was ganz Besonderes von Gott bekommen. Und das ist natürlich, daraus gibt es durchaus einen Wettbewerb oder einen Machtkampf auch. Ich denke, im ersten Korintherbrief ist das deutlich. Da gibt es die einen, die sich um Verständlichkeit, um gedankliche Durchdringung und so weiter mühen, die Weisheit schätzen, die eine gute Predigt, eine gute Rede schätzen. Das sind vielleicht die Intellektuelleren, die schreiben können. Das sind die, die Paulus auch anschreiben und fragen. Und wie hältst du das eigentlich mit diesen Pneumatikern oder den pneumatischen Phänomenen? Und da gibt's eben die anderen, die vielleicht ganz einfache Leute sind und solche merkwürdigen religiösen Erfahrungen haben und auf einmal sich beglückt und begabt und in einer besonderen Weise über die anderen hinausgehoben fühlen, die dann sagen, okay, ich habe eine Gabe, das sind die Sprachen der Engel. Ja, es gibt jüdische Texte, da reden die Töchter Hiobs, singen wunderschöne Lieder, wenn sie einen bestimmten Gürtel anziehen. Und das wird gedeutet als Sprache der Engel, Glossolalie, Zungenrede, Sprache der Engel. Wer damit begabt ist, weiß sich unter Umständen weit höher erhaben über diejenigen, die eine gute Predigt und eine theologische Durchdringung schätzen. Und da kommt es zum Machtkampf. Und wir haben in Korinth, so kann man das aus dem ersten Korintherbrief sehen, eine Spannung zwischen diesen unterschiedlichen Frömmigkeitsstilen. Was macht Paulus? Er sagt nicht, den einen ihr habt Recht und die anderen ihr habt Unrecht oder umgekehrt, sondern er versucht, die Korinther auf die Einheit hin zusammenzuführen und er sagt jeder Partei sozusagen, ihr habt etwas Richtiges erkannt, aber da gibt's auch noch was, das die andere Seite erkannt habt. Die Weisheitslehrer, denen sagt er, ja, ich rede auch Weisheit, ich bin auch ein Weisheitslehrer, aber es gibt Dinge, die kein Auge je gesehen, kein Ohr je gehört hat. Es gibt Geheimnisse, die man nicht einfach rational durchdringen kann. Und den Pneumatikern, denen sagt er, ja, ich rede auch in Zungen und mehr als ihr alle, aber in bestimmten Fällen denkt doch bitte daran, dass es verständlich ist. Das heißt, es gibt Kriterien fürs Zusammenleben. Paulus will die Gemeinde zusammenhalten und eben nicht nur eine Richtungsgemeinde oder eine Stilgemeinde sozusagen etablieren. Und die Kriterien sind zum einen die Einheit des Geistes, ja, alle sind getauft in der einen Taufe und haben den einen Geist empfangen mit unterschiedlichen Gaben und unterschiedlichen Fähigkeiten, die jetzt in dem Leibbild dann auch von Paulus entsprechend entfaltet werden. Nicht alle sind Arme, nicht alle sind Füße, nicht alle sind Köpfe, sondern das alles muss zusammenspielen, damit es funktioniert. Dann ist ganz wichtig die Liebe, 1. Korinther 13, in der Mitte dieser Kapitel zentral das Kriterium. Aufgrund der Liebe sind die verschiedenen Gaben, die verschiedenen Frömmigkeitsformen, die verschiedenen Individualitäten in der Lage, zusammen zu kommen und zusammen zu bleiben. Und Paulus redet sozusagen ganz fast faszinierend. Er lobt diese Liebe. Jetzt seid doch mal fasziniert. Das ist sozusagen die größte Gabe, das größte Gut, das ihr habt. Und dann geht es natürlich darum, dass in dem Gottesdienst die Unverständigen, die hereinkommen, auch was verstehen, dass sie nicht einfach denken, die sind alle besoffen und reden durcheinander, sondern dass es die Botschaft verständlich geredet wird, in einer gewissen Ordnung das Ganze alles geschieht. Und so versucht Paulus in diesem Kapitel die unterschiedlichen Erfahrungen, die natürlich von den Menschen damals aus ihrem religiösen Horizont und aus ihren psychischen Dispositionen her auch kommen, zu ordnen und Kriterien zu geben. Was ist eigentlich der Geist, der Jesus Christus entspricht? Nicht alles, was hinreißt, was Höhenflüge bringt, was altered states of consciousness bringt, ist Geist Gottes, sondern das, was zur Liebe und zur Kommunikation des Evangeliums und zur Einheit des Leibes Christi führt, das ist Geist Gottes. Und ich glaube, diese sozusagen Auseinandersetzungen, die man hier, wenn man genau hinschaut, im ersten Korintherbrief sehen kann, die sind welche, die auch immer wieder aufbrechen oder aufgebrochen sind, wenn Geistbewegungen in der Kirchengeschichte aufgebrochen sind und Menschen aufgerüttelt haben und in Unruhe gebracht haben. Da gibt's die einen, die sagen, jetzt lasst es doch mal bleiben und seid ordentlich und seid normal. Und da gibt's die anderen, die sagen, so kann's doch eigentlich nicht bleiben. Und es kommt dann darauf an, dass eben diese heilsame Unruhe auch zugelassen wird, aber eben zugleich so zugelassen wird, dass die anderen mitkommen können.
Ja, das finde ich auch sehr aktuell. Also gerade was Sie hier über Korinth ausgeführt haben, ist ja doch etwas, nicht, was wir heute kennen, eine Christenheit, die sehr vielfältig ist, manchmal auch wirklich gegensätzlich. So, und die verschiedenen Stränge, da sagt ja keiner, ich sehe es so, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also alle sind sich ja sicher, dass sie den Geist haben und dass sie sich auf Christus berufen können. Wenn Sie sagen, dass Christus das Kriterium ist für den Heiligen Geist, Was ist denn da, dass der ja innerchristliche Kern dessen, was Christus ausmacht? Was ist so das Christusmäßige, an dem Paulus die Korinther immer wieder versucht festzumachen?
Das ist zum einen natürlich, dass durch Christi Tod, sein Kreuz, seine Auferstehung, sie alle erlöst, erkauft, herzugebracht worden sind und in der Taufe diese Zuordnung zu Christus erfahren haben, leiblich erfahren haben in den Mählern der Gemeinde, im Abendmahl sozusagen wird das natürlich gestärkt. Das heißt, das Kriterium ist zunächst Einheit des Leibes und Paulus bringt dieses Bild, ich finde, der Paulus bringt dieses Bild relativ subversiv. Es gibt in der Antike Formen, wie das Bild des Leibes gebraucht wird, etwa für ein Heer, alle müssen im Gleichschritt marschieren, oder für einen Chor, die müssen alle im gleichen Takt singen. Das heißt, da wird das immer systemkonform sozusagen gedeutet. Alles muss beieinander sein. Es gibt eine schöne antike Fabel, das hat natürlich mit irgendwelchen revolutionären Phänomenen im alten Rom zu tun, wo die Glieder des Leibes gegen den Magen rebellieren und sagen, der Magen, du frisst einfach alles und wir kriegen gar nichts davon ab. Und der Magen sagt dann natürlich, wenn ich nicht alles verschlucke und verarbeite, dann habt ihr auch keine Kraft, dann könnt ihr auch nicht leben. Das wird dann bezogen auf den König. Also der König muss alles sozusagen bekommen und haben und auffressen und die Untertanen sollen brav sein. Bei Paulus ist es genau umgekehrt. Er sagt nun, da gibt es am Leib ganz unterschiedliche Glieder, da gibt es Arme und Beine und Füße und Hände und nicht jeder soll das Gleiche sein und auch nicht sagen, oh, ich bin gar nichts wert, weil ich nicht so bin wie der andere. Und dann sagt er ganz interessant, die Glieder, die wir für am unwertesten halten oder die am meisten Probleme haben, für die sorgen wir sozusagen am meisten. Das ist jetzt ganz gleichgültig, welche Glieder er damit, ob er damit bestimmte Körperteile meint oder was auch immer. Aber es geht darum, dass vom Kreuz her, das ist Kreuzestheologie, vom Kreuz her eine Fürsorge für die Schwächeren oder für die Vulnerablen tatsächlich geboten ist. Und dass Paulus die Einheit des Leibes eben nicht so bestimmt, es muss an der Spitze alles in Ordnung sein, der König muss alles fressen dürfen, sondern dass gerade die bedrohten Glieder besondere Fürsorge bekommen. Und das ist ein subversiver, ein ganz kreativer Gebrauch dieses Leibbildes, den Paulus hier durchzieht, im Blick auf die Einheit der Gemeinde. Ich glaube, das ist durchaus auch aktuell, dass es immer wieder Menschen gibt, die eine besondere Nachsicht, eine besondere Fürsorge, eine besondere Care brauchen, damit sie dabei bleiben und dass gerade darin aber auch die Stabilität des Ganzen und dass die Strahlkraft des Ganzen noch einmal verstärkt wird.
Ja, so ist das Wort vom Kreuz, das Kriterium aller geistlichen Wahrheit. Kann man das so zuspitzen?
Wenn wir das so nehmen, ich finde das einen ganz spannenden Gedanken, dann heißt das eben, nicht das, was menschlich an hohen Höhenflügen, an Beeindruckendem, an Erfolg strahlt, ist automatisch Geisteswirkung. Und ich glaube, an der Stelle bieten die paulinischen Texte durchaus eine Korrektur zu vielen unserer zeitgeistigen Tendenzen, dass uns natürlich das Eindrückliche, das Außergewöhnliche, dass der Reichtum, die geistlichen Höhenflüge, die großen Zahlen, der Erfolg, das ist das, was uns beeindruckt. Und im Kreuz Jesu hat Gott sozusagen dieses Kriterium umgedreht. Eine Umwertung der Werte. Was vor Gott zählt, etwas anderes. Vor Gott zählt eben das Kleine und das Unbeachtete unter Umständen mehr. Zumindest genauso viel wie das, was großen Eindruck erweckt.
Das finde ich, müssten wir eigentlich noch weiter diskutieren und weiter verfolgen. Ne? Also was ich nochmal ganz stark jetzt verstanden habe, ist eben ein Kriterium, was dann von Paulus her kommt, ist, dass der sagt, dieser Heilige Geist, dieser Geist Christi, das ist irgendwie eine eigenartige Dinge, das ist sozusagen die Quadratur des Kreises, die wir oft nicht zusammenbekommen. Einheit kann zur Einerleiheit, Community zum Kommunismus entarten, ganz klar, so nicht. Sondern in dieser Einheit hat der Einzelne, das einzelne Glied Platz, wird ermächtigt, findet zu sich selbst. Aber es ist eine Individualität, die dann wiederum auch nicht sozusagen sich übersteigert in einen Individualismus und wo es nur noch um Selbststeigerung und Self-Enhancement geht. Und Paulus hält anscheinend mit dem Heiligen Geist, versucht er in seinen Gemeinden, in den Gemeinden dort, diese beiden Aspekte zusammenzuhalten. Und das wäre dann, denke ich, ja auch eine Art Kriterium, wo man bis auf den heutigen Tag fragen könnte, naja, machen wir mal eine kleine Übung zur Geisterunterscheidung, mit welchem Geist haben wir es denn zu tun? Wir ziehen die Geschichte aber noch bis zum Ende durch und kommen dann nochmal am Schluss unserer Podcast-Folge in die Gegenwart. Sie haben eben so schön gesagt, da gab es auch die Gabe in den Gemeinden, die Geistesgabe, dass das, was dort gesprochen, gesungen, vollzogen, durchaus auch manchmal sehr unverständlich gesprochen wurde, dass das verständlich gemacht wurde, weil sonst denkt jeder, die sind besoffen. Ja, es gab mal eine Episode, wo alle dachten, oder einige dachten, nicht alle, aber viele dachten, die haben zu viel Wein intus, ne, was da geschieht. Und damit sind wir bei dem Tag, an dem ja dieser Podcast auch kommt, nämlich Pfingsten. Und ich frage jetzt mal sofort so rein, das ist ja auch so eine eigenartige Geschichte, also Was ist nach Ihrer Meinung damals wirklich passiert? Gab es, ich weiß, das ist...
Also was ist wirklich? Das ist sozusagen immer die Frage, mit der man ziemlich aufs Glatteis kommt. Denn ganz so greifbar ist es uns eben dann leider auch nicht mehr.
Sie haben den Test direkt schon bestanden, Herr Frey. Ich habe das ja vermutet, dass Sie genau sagen, so genau wissen wir es wirklich nun gar nicht. Aber was kann man zu diesen Pfingstereignissen, waren es eins oder mehrere, was kann man dazu sagen und warum ist auch die Erinnerung, also immerhin, wir feiern das heute und erinnern uns an dieses Ereignis vor wie viel Tausenden von Jahren, warum ist das so bedeutsam?
Also im Grunde verdanken wir das natürlich dem Lukas, dem Verfasser des dritten Evangeliums, der hat uns ja das Kirchenjahr geschenkt, sozusagen, die Heilsgeschichte, nämlich dass bestimmte Ereignisse auf bestimmte Tage auch festgelegt werden, ja, Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, das haben wir alles aus dem Werk des Lukas, seinem Evangelium, beziehungsweise aus der Apostelgeschichte zu entnehmen. Nun ist Pfingsten das jüdische Wochenfest. Das jüdische Wochenfest, das ist das Fest, an dem auch die Tora und die Gabe der Tora am Sinai kommemoriert wird, erinnert wird. Und es ist nun historisch durchaus nicht unplausibel, dass an diesem nächsten Fest nach dem Passa, an dem Jesus gekreuzigt wurde, dass an dem nächsten Fest in irgendeiner Weise war es Petrus, der die Jünger zusammengerufen hat und jetzt kommt mal zusammen und jetzt sind wir in Jerusalem bei diesem nächsten Wallfahrtsfest. Und was dann da passiert, sie reden über dieses Geschehen, über die Kreuzigung und auch natürlich über das, was ihnen seither passiert ist. Und es wird von einem Hörwunder berichtet. Diese Menschen reden ja, das sind alles aramäischsprachige Juden dieser Zeit, sie reden aramäisch. Und dann kommen irgendwelche Festpilger aus den verschiedenen Gebieten des mediterranen Raums und hören das auf Griechisch und auf alle möglichen anderen Sprachen. Jedenfalls, sie verstehen, worum es geht. Das ist in der Apostelgeschichte sehr blumig ausgearbeitet. Es geht zunächst um ein Verstehwunder, um ein wunderhaftes Verstehen. Ein bisschen ist das spiegelbildlich zum Turmbau zu Babel, nicht wahr? Die Sprachen werden dort sozusagen zerstreut, von einer Sprache zu ganz vielen. Und jetzt kommen die Menschen mit ganz vielen Sprachen zusammen und sie verstehen alle, worum es geht. Und diese Begeisterungserfahrung, von der hier berichtet wird, ist natürlich eine für andere unbeteiligte Zeitgenossen zunächst befremdliche Erfahrung. Und die das übliche Klischee ist natürlich, die sind irgendwie besoffen. Die haben noch ein Hangover von der Nacht vorher. Und darum heißt es dann ja auch in der Predigt des Petrus, es ist erst 9 Uhr morgens, sie sind noch nicht besoffen, sondern da ist was anderes passiert. Das ist Initialzündung der Kirche sozusagen zusammen erzählerisch zusammengefasst in einem Kernmoment. Sicherlich auch so, dass Erfahrungen aus den späteren Jahren und Jahrzehnten hier schon mit eingeflossen sind. Aber hier kann man es festmachen, an diesem Wochenfest, da wird der Geist oder wurde der Geist der Gemeinschaft der Jünger, nicht den Einzelnen, gegeben. Und von da geht die Mission sozusagen weiter. Es gibt eine Parallelerzählung im Johannesevangelium, da passiert es an Ostern. Insofern ist es natürlich nicht ganz so einfach zu sagen, ja, wann kommt jetzt der Geist? Einig sind sich die neutestamentlichen Autoren aber, dass dieser Geist eben erst nach dem Ende des Wirkens Jesu, also nach Kreuz und Auferstehung, an die Jünger und an die Gemeinde übergeht. Da wird er zum Geist der Gemeinde.
An Pfingsten beginnt dann, oder wenn wir das so sagen können, was jetzt hier geschieht, Sie haben das angedeutet, die Geschichte geht jetzt weiter. Also wir verdanken Lukas diese Heilsgeschichte, jetzt spannen wir die nochmal ganz weit auf. Dieser Geist Gottes ist im Alten Testament irgendwie am Werk, hauptsächlich in geistbegabten Menschen, die dann auch entsprechende Dinge tun. Durchaus zweideutig manchmal, also da hat einer den Eindruck, dass er in der Kraft des Geistes auch mal einfach Gewalt ausüben muss, so also die unterschiedlichen Richter und genau. So weiter. Und haben wir gesagt, der Geistträger, der da herausragt, ist Jesus Christus. Da wird etwas qualifiziert als der Geist Gottes, der Heilige Geist ist der Geist Christi. Und jetzt wird von diesem Geist berichtet, dass er auch die Jüngerinnen und Jünger ergreift und die wiederum treten in einer Art und Weise auf, dass davon ganz viele ergriffen werden an diesem Tag und in den Tagen, Wochen und Monaten danach. Das ist eine große Geschichte, wo ich immer wieder denke, diese Geschichte hat das Potenzial, bis auf den heutigen Tag jeden in sich hineinzuziehen und mal zu überlegen, habe ich nicht Teil an diesem Geist Gottes, der uns in Bewegung setzt und indem wir uns in Bewegung setzen und die Geschichte des Lebens, die Geschichte des Heils sozusagen auch weiterschreiben. Nun ändert sich in der Darstellung des Heiligen Geistes noch einmal etwas. Welche Funktion übt jetzt der Heilige Geist in dieser Apostelgeschichte aus? Wenn jetzt erzählt wird, die machen sich jetzt wirklich auf den Weg und breiten das aus, das Evangelium, breiten, ja, versprühen sozusagen, salopp gesagt, aber auch diesen Geist. Hier wird nochmal in einer besonderen Weise vom Geist Gottes gesprochen, die uns dann auch dahin führt, dass wir dann irgendwann so immer mehr bei einer Art von Person landen.
Also zuerst ist natürlich der Geist der den Aposteln den Mund aufmacht. Die reden frei und öffentlich und sie trauen sich, sie genieren sich nicht und sie lassen sich auch nicht den Mund verbieten. Das ist zunächst mal die Freiheit der Rede, das ist natürlich für die Antike auch ganz wichtig. Ein freier Mann kann frei reden und der Geist befreit auch Menschen, die vielleicht aus entlegenen Weltgegenden kommen und eine schwere Zunge sonst haben und vielleicht auch von einer anderen Sprache herkommen. Der Geist befreit zum Zeugnis und befreit zur Rede. Und dann ist es in der Apostelgeschichte immer wieder so, dass die weiterlaufende Geschichte diesem Geist oder mit diesem Geist in Verbindung gesehen wird. Der öffnet Türen, der bewirkt sozusagen, dass andere Menschen auch dem Ganzen gegenüber aufgeschlossen sind. Er bringt den Missionaren das Bewusstsein, dahin sollten wir gehen. Er führt sie an bestimmte Orte. Das heißt, die ganze Geschichte wird sozusagen, ohne dass man das immer aufweisen könnte, aber unter der Führung und Leitung dieses Geistes gesehen, weil im Urchristentum man eben glaubte, jetzt ist die Endzeit, jetzt wirkt Gott sozusagen zur Vollendung, er zieht die Völker herzu, zu diesem Glauben an den Messias Jesus.
Das heißt also mal, wenn ich das mit meinen Worten zusammenfassen würde, vielleicht etwas übersteigert, aber hinter diesem Auftrag, hinter dieser Bewegung, hinter dieser Geistbewegung, die die junge Kirche jetzt ist, steckt eine Energie, eine Kraft, das nennen wir Heiliger Geist, aber diese Kraft hat wie quasi personale Züge, indem sie leitet, indem sie inspiriert, indem sie führt. Hier leuchtet schon oder hier flimmert so ein bisschen etwas von einer Subjektivität des Heiligen Geistes aus. Und Sie haben das in Ihrem Aufsatz dann wunderbar auch ausgezogen, dass man dann irgendwann tatsächlich mit das, was ja Ihr Spezialgebiet ist, auch Johannes-Evangelium und so weiter, dass man dort immer stärker den Eindruck gewinnt, ja, das ist mehr als eine Kraft, die wirkt, die von Gott ausgeht, sondern es ist irgendwie ein eigenständiges Handlungssubjekt. Was ist jetzt im Johannes-Evangelium noch einmal sozusagen das, was da dazugefügt wird, im Verständnis von dem, was ist das für ein Geist Gottes?
Da ist es ja ganz auffällig, dass in den Abschiedsreden des Johannesevangeliums Jesus schon vor seinem Tod den Jüngern, denen er sein Weggehen ankündigt, die dann traurig sind, verspricht, dass er ihnen nach seinem Weggang einen anderen Beistand senden wird, der bei ihnen sein wird. Das heißt, dieser Geist, der Paraklet, der Beistand, Luther hat mit Tröster übersetzt, richtiger wäre eigentlich ein Anwalt, einer, der mir zur Seite steht, der mir beisteht, der soll bei den Jüngern bleiben, wenn Jesus weg ist. Er ersetzt sozusagen den konkreten Jesus. Und damit kann man auch sagen, er übernimmt viele Züge, er macht vieles von dem, was Jesus vorher getan hat. Er redet, er lehrt, er erinnert, er führt, er ist da. Und damit gewinnt er natürlich personale Züge. Er tut, was Jesus vorher auf Erden getan hat, oder er tut das, was der erhöhte Christus bei Gott auch tut, nämlich für die Seinen einzutreten, als der Paraklet. Der erste Johannesbrief redet an einer Stelle davon, dass Christus selber der Paraklet beim Vater für die Glaubenden ist und für sie eintritt. Insofern ist das eine Rolle, die der Geist übernimmt und ein Stück weit, man kann sagen, die Personalität von Jesus, vom erhöhten Christus bekommt, geliehen bekommt. Und so wird er zur Person, und im Johannesevangelium haben wir dann auch sehr klar, er ist bezogen auf Jesus, er ist bezogen auf Gott, aber die sind doch unterschieden. Es ist nicht einfach das Gleiche, nicht einfach eine Suppe, sondern das sind quasi drei Bezugspunkte, die voneinander unterschieden und aufeinander eng bezogen sind. Damit haben wir die Grundlage dessen, was dann später in der alten Kirche dann als Trinitätstheologie und Trinitätsdogma ausgearbeitet wurde. Das findet sich noch nicht im Neuen Testament, das ist völlig klar. Aber es ist die neutestamentlichen Texte sind eine Grundlage dafür, dass man später vom Heiligen Geist als der dritten Person der Trinität reden kann und ihn eben auch als eine göttliche Person, bis dahin, dass der Heilige Geist zum Heiligen Geist gebetet, dass er angebetet werden kann. Komm, Schöpfergeist, ja, der klassische Pfingsthymnus, das ist eine späte Konsequenz aus den Texten des Johannesevangeliums.
Das heißt, es ist hier sozusagen schon wie angelegt, was dann sich erst 300-400 Jahre später dann flächendeckend an Überzeugung auch ausgebreitet hat und gemeinsam auch für richtig und für wahr empfunden worden ist, dass wir es auch bei diesem Geist Gottes mit einer Instanz zu tun haben, die gegenüber dem, was wir Sohn nennen und Vater nennen, durchaus eine eben eigenständig ist. Und das finde ich in diesen Paraklet-Aussagen dann auch so wichtig. Jesus unterscheidet den Heiligen Geist von sich als einem anderen. Also Jesus selber liefert da in gewisser Weise so eine
kleine Vorlage. Naja, er geht ja weg. Jesus geht ja weg, der genau. Braucht einen Stellvertreter. Die Jünger sind, und das ist eben auch für die nachösterliche Gemeinde ein Problem. Die Glaubenden sind in einer fremden Umwelt, sie sind ausgegrenzt, manche machen sich über sie lustig. Ja, was habt denn ihr für einen Gott? Ihr könnt ihn ja gar nicht zeigen. Schau mal, wir haben einen ganz anderen, wir haben unsere Hausgötter, wir haben alles konkret. Was klar? Wir glauben an einen unsichtbaren Gott. Ach, bleibt doch weg, das ist der ganze Glaube taugt nichts. Ja? Und da braucht es einen, der ihnen Vergewisserung und Bestätigung gibt, nee, dieser Jesus ist nicht einfach weg, der ist erhöht zum Vater, und dass wir ihn nicht sehen, das ist sozusagen Teil dieses ganzen Systems, aber eigentlich haben wir jetzt mehr als vorher, als die Jünger vorher zu Jesu Lebzeiten hatten. Die haben alles missverstanden. Der Petrus hat viele, viele dumme Fragen gestellt. Jetzt haben wir etwa einen, der uns hilft zu verstehen. Und dann lesen diese Gemeinden das Alte Testament. Sie verstehen die Jesusgeschichte aus Bezug auf die Schriften. Sie erinnern sich sozusagen an das, was berichtet ist. Sie werden in ihrem Verständnis vertieft. Und da sagt das Johannesevangelium, dieses Verstehen, dieses Erinnern, dieses neue Durchdringen, das ist auch Wirken des Heiligen Geistes. Der macht hier keine großen Dönneken, der ermächtigt keine Leute zu Muskeltaten, es ist auch nicht von Krankenheilungen und dergleichen die Rede, obwohl es das vielleicht auch gab, aber er hilft zum Neuverstehen und er hilft zum Glauben. Er ist der, der als Anwalt in Anfechtungen da ist und die Gemeinde führt, der wird euch in aller Wahrheit leiten. Das heißt, es geht auch durch die Zeiten weiter. Auch da, wo man sich auf andere Zeitumstände und Zeitverhältnisse einstellen muss, wo das Evangelium in eine andere Sprache übersetzt, in eine andere Kultur hingeht. Diese Veränderungen sind nach dem Zeugnis des Johannesevangeliums sozusagen vom Heiligen Geist begleitet. Der lässt die Kirche nicht allein. Und wenn Jesus weg ist und die Menschen denken, jetzt hat er uns allein gelassen, der Heilige Geist ist da und der geht weiter.
Damit haben wir die Geschichte, die Karriere des Heiligen Geistes sehr lebendig. Vielen Dank. Also ich finde das für mich auch selber nochmal interessant, so diese großen Linien hier skizzenmäßig auszuziehen. Wir haben das nachgezeichnet. Man könnte sagen, das ist sozusagen der Karrierehöhepunkt. Der Heilige Geist ist die dritte Person in der Gottheit. Jetzt ist es aber für uns Zeit, dass wir das nochmal ein bisschen in die Gegenwart holen.
Ja, und die Gegenwart heute, wir haben ja gerade bei Ihnen auch gehört, also wenn wir wirklich an Christus glauben, an seinen Geist, rechnen wir damit, dass er weiter am Werk ist, dann ist es natürlich eine spannende Frage, wie deuten wir die letzten 120 Jahre? Wir als mitteleuropäische landeskirchliche Christenheit sind ja global gesehen eine evangelische Minderheit. Es wird ja oft so dargestellt, die ehemaligen Staatskirchen, die schrumpfen, die sind kraftlos, die haben keine Stärke mehr. Aber im globalen Süden, da gibt's Pfingstbewegung, da gibt's Power, da gibt's Machterfahrung, da gibt's Durchbrüche und da gibt's Stärke. Das ist ja ein komplexes Verhältnis. Wie würden Sie das einordnen? Was ist richtig an dieser kritischen Gegenüberstellung? Was ist vielleicht auch gefährlich daran, dieses schwach und stark so zu gewichten, wie es manchmal getan wird?
Also zum Ersten bin ich der Todesrhetorik, die bei uns gelegentlich betrieben wird, ganz kritisch gegenüber. Wenn wir zurückdenken, vor 150 Jahren waren Menschen pflichtmäßig, qua Bürger, Mitglied der Kirchen. Die mussten im Zürcher Großmünster erscheinen, weil die entsprechenden Erlasse der Stadtregierung dort verlesen wurden. Die waren auch nicht alle freiwillig da. Das heißt, der Freiheitsgewinn, den wir in den letzten 150 Jahren haben, der hat ja auch zu einer Veränderung des Glaubens geführt, nicht einfach nur zu einem Schrumpfen der Zahlen derer, die wirklich aktiv dabei sind, sondern zu einem Wissen darum, dass die, die wirklich dabei sind, dann auch bewusst und ernsthaft dabei sind und nicht einfach nur, weil sie es halt müssen. Und das ist sicherlich der Unterschied zwischen einer traditionellen Gesellschaft, die wir durch das ganze europäische Mittelalter hindurch hatten, das Corpus Christianum, alle waren getauft, alle waren Christen. Wer es nicht war, Juden zum Beispiel, waren Outcasts, Outlaws, das sind ja auch die anderen Bedingungen in unserer Geschichte. Dass wir wieder zurückkommen zu einer vielleicht Situation, die der Urchristenheit durchaus näher ist, wo die Gemeinschaft der Jesus-Nachfolgenden eine Minderheit ist und eine, die dann aber auch wieder Menschen in aller Freiheit ansprechen kann und sich vielleicht nicht einfach nur an staatskirchliche oder staatliche Strukturen anlehnen muss.
Und ich würde das gerade noch einwerfen, man kann ja diesen Freiheitsgewinn, von dem Sie sprechen, vom Zwang wirklich zur Freiheit, direkt mit dem, was Geist ausmacht, was ein Markenzeichen des Heiligen Geistes ist.
Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit, sagt Paulus. Ja. Und jede Form von Zwang, jede Form von Nötigung ist dem natürlich zuwider. Das ist völlig klar. Wenn man jetzt in die weltweite Christenheit schaut, dann sind ja zwei Dinge auffällig. Zum einen, mich hat das immer wieder ermutigt, wenn ich gesehen habe, wie zum Beispiel in Hongkong oder in Afrika Menschen in einer großen Zahl vom Glauben angesprochen werden. Das ist zunächst ein Hoffnungszeichen. Und wenn wir uns heute über Theologie Gedanken machen, dann ist es auch tatsächlich wichtig, dass wir sehen, dass wir eine Theologie praktizieren, die nicht nur unserem spät aufgeklärten Mitteleuropa entspricht, sondern die für die weltweite Christenheit auch brauchbar und hilfreich ist. Ich habe eine Reihe von Doktoranden aus anderen Weltregionen, und dahin zu schauen, was die brauchen, was sich da tut, das ist wichtig und das ist auch eine ganz große Ermutigung. Und dann ist natürlich das andere, dass man auch sieht, dass Menschen in diesen Weltregionen auch verführbar sind. Da wird mit Religion ein Geschäft gemacht. Da gibt es pentekostale Kirchen, wo es hauptsächlich darum geht, dass der Kirchengründer und Prediger groß herauskommt und so viel Geld gesammelt wird, dass er nachher seinen Privatjet hat. Das sind im Grunde Unternehmen, das ist Geschäftemacherei und das hat mit dem Geist Jesu Christi überhaupt nichts zu tun. Das ist gottlos. Und an der Stelle braucht es eben auch die Kriterien, dass wir sagen können, wenn es nur darum geht, dass einzelne Menschen ihr Geschäft machen oder dass eine Kirche als Unternehmen betrieben wird, Geld einsammelt, Menschen bei der Stange hält, Menschen so betrommelt, dass sie selbst die Ärmsten der Armen noch ihr letztes Hemd abgeben und es dann letztlich nur für den Zweit- und Dritt- und Viert-Mercedes des Predigers reicht, dann ist das verwerflich. Und diese Kriterien, ja, vom Geist Jesu Christi herkommend, diese Kriterien muss man dann auch geltend machen.
Das finde ich sehr gut, diese Geisterunterscheidung heute auch mal quer zu diesen Maßstäben Erfolg, Misserfolg, Stärke, Schwäche so zur Geltung zu bringen. Ich glaube, das ist eine der großen Verführungen unserer Zeit. Was würden Sie denn für unsere Situation in Zürich, in der Schweiz, in Deutschland, Mitteleuropa sagen? Was können wir lernen vom Geistvertrauen der Urchristen, der ersten Gemeinde? Und was können wir aber vielleicht auch als Trost und Ermutigung mitnehmen aus dem neutestamentlichen Zeugnis vom Heiligen Geist?
Also Trost und Ermutigung ist ganz klar. Der Heilige Geist lässt seine Kirche nicht im Stich. Der führt sie weiter, auch wenn sich Formen verändern, auch wenn bestimmte Formen möglicherweise irgendwann einmal sich überlebt haben, gibt es andere Formen, in denen sich der Geist zur Sprache bringt. Der Heilige Geist ist sozusagen das Medium der kreativen Unruhe. Und da entsteht natürlich mit der Institution Kirche immer wieder ein Konflikt. Und das betrifft nicht nur die Landeskirche, das betrifft auch jede Freikirche, die schon längere Zeit existiert. Da gibt es Strukturen, die sind eben eine gewisse Zeit lang schon so. Und Menschen sind bequem und Menschen möchten gerne, dass diese Strukturen so bleiben und dass wir bitteschön in Ruhe gelassen werden. Und dann nach mir die Sintflut, wenn ich dann im Ruhestand bin, dann kann sich was verändern. Aber solange ich in diesem Amt bin, ändert sich daran nichts. Das höre ich von Kirchenfunktionären und Apparatschiks immer wieder. Und an dieser Stelle ist der Heilige Geist natürlich eine nicht immer gern gesehene Unruhe, die kratzt, die bringt uns aus unserer Komfortzone heraus und bringt Menschen aus ihrer Komfortzone heraus und bringt auch Menschen dazu, dass sie vielleicht den Mund aufmachen, obwohl sie gar kein Amt haben. Das gefällt manchen Leuten auch nicht. Insofern kommen hier Konflikte notwendigerweise auf. Aber ich glaube, genau an der Stelle braucht es dann wieder die Weisheit, und das ist Weisheit, die auch für Leitungsaufgaben, wo auch immer sie notwendig sind, geboten ist. Weisheit, die verschiedenen Gaben einander so zuzuordnen, dass ein Lebensraum, ein kreativer Raum möglich ist und dass das Evangelium in ganz unterschiedlicher Weise für unterschiedliche Menschen zugänglich wird und eben nicht einfach nur strukturkonservativ bestimmte Dinge um ihrer selbst erhalten werden.
Also ich finde das für mich erstmal sehr schön auch, weil auch ich schwanke hin und her zwischen diesem einen, das Tröstliche, das Gelassene, der Geist Gottes wird die Kirche nicht alleine lassen und sich überlassen und sie ist damit irgendwie dann auch dem Untergang geweiht, sondern auch mich selbst zu fragen, wahrscheinlich gibt es mehr Geistesgegenwart, mehr Geisteswirken in dieser, in unserer Kirche.
Als man muss es nur sehen, man muss auf das, genau, auf das Kleine sehen lernen, ja, und wenn wir immer den Blick haben, Korintherbrief, die großen Geistesgaben, ja, Wunder tun, großer Glaube, Zungenreden und alles mehr. Nein, die Kassenverwaltung und das Geschirrspülen und all diese Dinge sind auch Geistesgaben und die genauso gewürdigt und genauso gewertet werden, ja, sollen. Und insofern ist das eben wieder, ich habe vorhin davon geredet, dass man den Gliedern, die als die unwürdigsten angesehen werden, besondere Aufmerksamkeit zuteil werden lässt. Das ist eine Aufgabe, dass man Menschen, die sich einsetzen, entsprechend wahrnimmt. Ich habe vor Jahren, im letzten Jahr eine Fortbildung für Lektoren in einer deutschen Landeskirche gemacht. Und wir haben über Predigtvorbereitung und so weiter geredet. Da gibt es Menschen, die seit 20 Jahren in Vertretung Gottesdienste halten. Und ich habe denen am Ende gesagt, ich bin begeistert von euch, wie ihr euch dafür ernsthaft einsetzt und gut vorbereitet und das macht. Und dann kam mir ein über 80-jähriger Mann mit Tränen in den Augen entgegen und sagte, so eine Wertschätzung habe ich von meinem Dekan in den letzten 20 Jahren nicht bekommen. Das hat mich traurig gestimmt und genau, wir müssen wertschätzen, wo Menschen sich einsetzen und auch Raum schaffen, dass Menschen sich einsetzen können. Und dann wird etwas passieren. Dann ist der Geist da.
Das finde ich auch was ganz, ganz Schönes und Wertvolles, wenn wir eben merken, auch dort ist Ergriffenheit, auch dort ist Begeisterung. Nicht die euphorische, nicht die hochangebundene, sondern eben eher in Form einer Glut, die aber kaum auszulöschen scheint, wo Leute über Jahre und Jahrzehnte wirklich hingegeben leben. Das ist Geist Gottes. Thorsten, ich würde aber doch nochmal das Ganze jetzt von der anderen Seite ein wenig ganz am Schluss provokativ. Sie haben es ja auch angedeutet. Es gibt, wie haben Sie die genannt? Die Apparatschis? Oder? Also es gibt ja dann doch diesen Amtsgeist. Es gibt ja dann doch, dass dieser herrliche Stoffwechsel des Geistes, wo die Institution in keiner Weise im grundsätzlichen Widerspruch zum Geist steht, sondern wo der Geist sich verleiblicht, manifestiert, auch in Strukturen, auch in Organisation, auch in Institutionen. Aber es gibt es doch eben doch, dass diese Formen und Formate also so blutleer, so geistleer teilweise vorkommen, so unlebendig, so dass manche spekulieren und sagen, na ja, die Spiritualität zum Beispiel hat in diesen Institutionen, die wir kennen, in den Religionen teilweise nicht mehr den Raum gefunden und die Lebendigkeit, die sie braucht. Da ist der Geist Gottes vielleicht auch mal ausgewandert aus der Kirche und hat in dieser wilden, schrillen, unübersichtlichen Spiritualität der letzten 20, 30 Jahre vielleicht auch gewirkt. Jetzt kommt das aber wieder zurück in die Kirche. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, bräuchten wir nicht doch auch etwas mehr von dem, dass das Beruhigende auf jeden Fall, ich bin da auch auf beiden Seiten, aber manchmal glaube ich auch so ein bisschen mehr an Geist, so dieser Erweis des Geistes und der Kraft, das vermisse ich manchmal schon.
Heilsame Unruhe auf jeden Fall. Mehr an Geist, das ist natürlich immer die Frage, hängen wir uns jetzt wieder an das Kriterium der großen Zahlen, an das Kriterium des Erfolgs, an das Kriterium dessen, dass alles nach Hochglanzchristentum aussieht. Damit wird dann vielleicht das Kriterium des Kreuzes auch wieder in Frage gestellt. Also wenn nur die singen dürfen, die strahlend aussehen und Modelfigur haben, wie das in vielen Freikirchen der Fall ist, dann ist die Frage, ist das der Geist des Gekreuzigten oder ist das der Geist der Werbung, des Erfolgs nach außen hin? Nicht, dass auch der Geist Gottes nicht etwas für die Schönheit hätte, aber das kann nicht das Kriterium sein. Wir müssen uns am Geist des Gekreuzigten orientieren, sonst sind wir nicht mehr christlich, nicht mehr evangelisch.
Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Also ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch. Ich fand es inspirierend in einem sehr guten Sinne. Ich fand es begeistert. Ich fand es auch im Sinne der Taube, nicht? Also dieser Zusammenhang von sichtbarer Kraft in Sanftheit und nicht überwältigend. So haben Sie uns den Heiligen Geist nochmal neu vor Augen geführt. Ganz herzlichen Dank dafür. Und allen Zuhörenden heute gesegnete Pfingsten. Heute am Pfingstsonntag, aber auch wann immer ihr es hört, der Geist ist da und wir können weiter mit ihm rechnen.